ARD. SWR Kultur. Forum.
Brandmauer ohne Fundament schafft die AfD den Durchbruch. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Jeder vierte Wähler will der Alternative für Deutschland die Stimme geben. Dem Projekt Brandmauer fehlt der Erfolg. Zuletzt wollte der Verband der Familienunternehmer das Gespräch zur AfD öffnen. Die Kritik innerhalb wie außerhalb der Lobbyorganisation war massiv. Der Verband ruderte zurück. Es bleibt die Frage, wie viel Gespräch mit der AfD ist möglich, wie viel ist nötig, wer darf, wer kann, wer muss mit der AfD diskutieren oder ist jede Kommunikation mit der rechten Partei ein Wort zu viel. Es diskutieren hier im Forum in SWR Kultur Beatrice Achterberg. Sie ist Redakteurin bei der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, hier vom Berliner Büro. Dr. Knut Bergmann vom IW Köln, das ist das arbeitgebernahe Wirtschaftsinstitut. Er ist Politikwissenschaftler und hat sich intensiv mit der AfD und deren Beziehung zur Wirtschaft beschäftigt. Und Professor Michael Koos von der Universität Lüneburg. Auch er ist Politikwissenschaftler. Mit der Brandmauer ist die Bauphysik in die Politik eingezogen. Wenn es auf der einen Seite lichterloh brennt, bleibt es auf der anderen Seite weiter kühl. Und schon hinkt der Vergleich. Denn in der Politik wird auf der demokratischen Seite der Brandmauer heißer diskutiert als auf der AfD-Seite. Deshalb noch ein Vergleich. In der Bergpredigt spricht Jesus von dem Mann, der sein Haus auf Fels baut. Wolkenbruch, Hochwasser, Sturm, die Mauern halten. Ganz anders bei dem Mann, der sein Haus auf Sand baut. Der Evangelist Matthäus hält fest, dass die Zuhörer von Jesus' Worten tief beeindruckt waren. Herr Koos, um im Bild zu bleiben, haben die Konstrukteure der Brandmauer zu wenig ans Fundament gedacht?
Ich glaube, die vor allen Dingen sprachlichen Konstrukteure des Begriffs haben nicht unbedingt ihren glücklichsten Tag gehabt. Die Idee suggeriert immer so eine Klarheit, auch einen umfassenden Schutz und all das ist natürlich in der Realität sehr, sehr schwer einzuhalten. Wenn man aber, das würde ich ganz kurz eingangs schon tun wollen, wenn ich vergleiche, aber anders als Sie jetzt gerade dann und in andere Länder gucke, dann würde ich sagen, mei, so erhitzt, wie wir das in Deutschland tun, müssen wir eigentlich über die Brandmauer, wir müssen sie jetzt ja so nennen in Ermangelung eines besseren Begriffs, auch nicht diskutieren. Eigentlich hält das ganz gut, nur eben nicht im Rahmen dessen, was da sprachlich vielleicht mit dranhängt.
Aber bleiben wir ruhig beim Sprachlichen, Frau Achterberg. Statt von der Brandmauer könnte man ja auch von einem Deich sprechen, nicht? Da reicht schon tatsächlich ein hochmotivierter Maulwurf, um den Küstenschutz zu gefährden. Also hätten Sie vielleicht ein anderes Wort, was Ihnen näher liegt?
Nee, das finde ich auch nicht nötig. Also der Bundeskanzler Friedrich Merz sagt jetzt öfter, er hat das Wort Brandmauer gar nicht erfunden oder nie benutzt. Und im nächsten Satz benutzt das dann wieder selber. Offiziell heißt es ja Unvereinbarkeitsbeschluss der Union zur Linken und zur AfD. Brandmauer ist gebräuchlich und die Union, das zeigt sich jetzt nun nach mehreren Jahren, hat sich damit eingemauert. Also so, es ist die Lebensversicherung linker Parteien, SPD, Grüne, Linke machen sich damit besonders koalitionsfähig und für die Union wird es immer mehr zum Problem. Und auf kommunaler Ebene bröckelt die Brandmauer ja auf allen Ebenen, was die Parteispitze aber versucht, unter den Teppich zu kehren.
Herr Bergmann, auf der Schwäbischen Alt, im Schwarzwald oder in der Rheinebene leben Leute, die es zur AfD zieht und solche, die diese Partei rundheraus ablehnen. Sie leben friedlich miteinander. Hier mitten in der Hauptstadt sind die Gemüter schneller als auf dem Land aus der Ruhe zu bringen. Stimmt dieser Eindruck?
Also über das Berliner Gemüt kann man jetzt lange und trefflich spekulieren. Ich würde es eher so formulieren, dass die Berliner bundespolitische Diskussion schlichtweg der kommunalpolitischen und auch der landespolitischen Realität hinterherhinkt. Also das, was hier in Berlin passiert ist, bei dem von Ihnen eingangs genannten Verband, das wird zum einen nicht entscheiden über die Höhe und Dicke und die Renovierungsbedarfe der Brandmauer. Also die bemisst sich nicht daran, ob dort ein einzelner AfD-Abgeordneter zugegen ist, das können Sie letztendlich eh nicht verhindern. Sie haben natürlich, da hatte gerade Frau Achterberg schon darauf hingewiesen, auf kommunaler Ebene ist die Brandmauer eben schon etwas bröseliger. Da kommen Sie eben an der AfD schlichtweg nicht mehr vorbei. Und auch in manchen, auf der Länderebene ist das manchmal auch so. Also ganz banales Beispiel, wenn Sie einen parlamentarischen Abend machen, dann ist das auf Landesebene oft im Landtag wird das gemacht und da steht schlichtweg in der Geschäftsordnung, dass Sie dann alle Fraktionen einladen müssen. Und das ist etwas, was hier letztlich zu wenig zur Kenntnis genommen wird.
Wir möchten mal ganz kurz erläutern, was ein parlamentarischer Abend ist, weil das ist hier jedem geläufig, aber außerhalb von Berlin, glaube ich, den wenigsten.
Das ist, wenn Interessensvereinigungen oder gesellschaftliche Organisationen jeder Art, also das sind zum Teil auch, ist das der Bundesverband der Freiwilligen Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz oder eben auch Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften einladen zu einem Abend oder zu einer Veranstaltung und dann dort gerne Parlamentarier zu Gast haben. Das ist ein parlamentarischer Abend. Das Ganze ist bei mehr oder weniger gutem Essen, bei mehr oder weniger gutem Wein.
Das klingt jetzt nicht wirklich hochpolitisch oder sehr dramatisch. Frau Achterberg, Sie haben eben gesagt, und Herr Bergmann sagt es ja auch, auf lokaler Ebene ist die Brandmauer längst schon gekippelt, gerissen, gebröckelt. Das stimmt ja nicht so ganz, auch auf höchster Ebene. Also wir bei der ARD, bei ZDF laden ja auch durchaus mal AfD-Politiker ein. Im Januar hat es eine Abstimmung gegeben im Deutschen Bundestag. Da hat die Union zusammen mit der AfD abgestimmt. Also auch auf der Ebene oberhalb des Lokalen bröckelt die Mauer.
Also ich finde, medial sollte es in den öffentlich-rechtlichen Medien ja ohnehin keine Brandmauer geben. Zumal ja jetzt ist die AfD inzwischen fast die stärkste Kraft im Land, je nach Umfrage. Und ich habe mich jetzt natürlich auf die Politik bezogen. Und es ist richtig, Anfang des Jahres hat die Union die Brandmauer, das wollen sie jetzt nicht mehr wahrhaben, selbst eingerissen mit dem Fünf-Punkte-Plan, mit dem Zustrombegrenzungsgesetz, also beides migrationspolitische Anliegen nach dem blutigen Attentat von Aschaffenburg. Und danach hat Friedrich Merz, es war so eine Ad-hoc-Entscheidung, die dann seine Partei und die Ministerpräsidenten durften sich nicht dagegen stellen. Also alle mussten das mittragen. Und das hat er mehr oder weniger bereut und danach eine Rolle rückwärts gemacht und dann im Wahlkampf gesagt, es gibt keine Zusammenarbeit, obwohl er eben mit ihnen offensichtlich zusammengearbeitet hatte beziehungsweise die Stimmen in Kauf genommen hat.
Aber wie schätzen Sie das hier jetzt an diesem Tisch ein? Damals hat der damalige Fraktionschef Mütze, nicht von der SPD, gesagt, die Tore der Hölle haben sich geöffnet. Jetzt, so knappes Jahr später, sind Sie immer noch weit offen oder sind Sie wieder geschlossen oder sind Sie halb offen oder halb zu? Ich halte offensichtlich mich immer noch bei diesen rhetorischen Begriffen auf. Vielleicht ist das gar nicht so klug, aber...
Wenn ich das sagen darf, ja. Also ich fand es damals extrem unpassend. Also es ist ein Mann gestorben und ein zweijähriges Kind ermordet worden in Aschaffenburg von einem abgelehnten Asylbewerber. Und das sind meiner Meinung nach die Tore zur Hölle und nicht eine Abstimmung mit einer Fraktion, die im Parlament sitzt. Also das kann man, natürlich ist die SPD hat die Empörungswelle für sich genutzt, aber ich fand es trotzdem absolut daneben, diese Formulierung.
Ich glaube, da muss man auch, Entschuldigung, Herr Kost, ich glaube, Sie sind da in der Systematisierung wahrscheinlich noch besser als ich. Ich glaube, da muss man schon auch aufpassen. Das sind jetzt nicht nur sprachliche Begrifflichkeiten, über die wir reden, sondern die Frage ist, was ist Zusammenarbeit? Also ich persönlich habe Zweifel daran, dass Sie haben es gerade Zusammenarbeit genannt, wenn eine Fraktion Stimmen einer anderen Fraktion in Kauf nimmt. Das ist, glaube ich, keine institutionalisierte Zusammenarbeit. Also die Graduierung muss man sich sehr genau angucken. Und auch wenn man in die Kommunen guckt, da ist diese Brandmauerfrage untersucht worden vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung im letzten Jahr. Die kommen dann zu dem Ergebnis, dass die auch dort noch ziemlich intakt ist. Aber stellen am Ende eben auch fest, dass es schwierig sein wird, das auf Dauer aufrechtzuerhalten, weil natürlich das sprichwörtliche Schlagloch, dass, wenn das nicht zugemacht wird, nur weil die AfD den Antrag gestellt hat oder da möglicherweise mitstimmt, das ist dann schon ein Problem. Und das ist dann auch nochmal etwas, was wir hier in der Debatte zur Kenntnis nehmen müssen. Wenn Sie beispielsweise in einer Kommune einen Bürgermeister haben von der AfD, dann wird das sehr, sehr schwierig, den bei jedem repräsentativen Anlass dann einfach auszugrenzen.
Genau, und ich glaube, wir würden in der Diskussion jetzt ein ganzes Stück weiterkommen, wenn wir zumindest vielleicht für die nächste Dreiviertelstunde uns darauf einigen, was eigentlich mit dieser Brandmauer, Begrifflichkeiten sind wir jetzt drüber hinweg, gemeint ist. Und aus meiner Sicht geht es vor allen Dingen dabei um gemeinsame Sache, sei es bei Gesetzesvorhaben oder eben gegebenenfalls in Koalitionen. Deswegen so parlamentarische Abende, was Sie, Herr Bergmann, erwähnt haben, das würde ich jetzt überhaupt nicht darunter fallen lassen. Das wäre auch wirklich Quatsch. Da legt man die Latte so hoch, dass man nur drunter durchspringen kann. Bei so einem Beschluss, Frau Achterberg, was Sie gesagt hatten, ne, der kurz vor der Bundestagswahl stattfand und ich glaube in der Diktion der Altkanzlerin als nicht hilfreich allgemein empfunden wird. Da kann man streiten, ne? Das ist natürlich schon gemeinsame Sache, aber es war in dem Sinne ja folgenlos, als dass kein Gesetz, natürlich war es nicht folgenlos, aber weniger materiell folgenreich jedenfalls, kein Gesetz daraus resultiert ist. Und das meinte ich eingangs, als ich gesagt habe, so lichterloh brennt es dann eben doch nicht, weil es, was Gesetze und eben erst recht Koalitionen anbelangt, immer noch eine vergleichsweise klare Abgrenzung vorhanden ist, die man verschieden bewerten kann. Ich versuche jetzt erstmal nur zu beschreiben. Und die kommunale Ebene, das vielleicht als letztes dazu, ist dann nochmal eine andere. Über die, da habe ich ehrlich gesagt auch keine festgefügte Meinung. Ich würde jedenfalls grundsätzlich sagen, dass da eine andere Logik, Sie hatten das schon angesprochen, Herr Bergmann, eine andere Logik herrscht, auch eine andere Form des Miteinanders im Sinne von Parteidisziplin, die oftmals eine geringere Rolle spielt. Deswegen, glaube ich, würde man sich auch einen großen Gefallen tun, wenn man die kommunale Ebene da zumindest, wenn ich rausnehme, so doch der Zusammenarbeit, Nicht-Zusammenarbeit mit der AfD ein geringeres Gewicht beimesse als auf Landes- oder Bundesebene.
Zumal natürlich auf der kommunalen Ebene es keinerlei Gesetzgebungskompetenzen gibt, ne?
Aber es war ja Friedrich Merz, das muss man, glaube ich, einmal ergänzen, der die Brandmauer auf Bundesebene noch höher gezogen hat, indem er gesagt hat, er will keine Zufallsmehrheiten, also kein Antrag geht mit wegen AfD-Stimmen durch.
Also dass das bei der Union jetzt nicht unendlich schlau gewesen ist, ist letzte Woche eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung erschienen, wo die auch sehr vorsichtig zu dem Ergebnis kommen, dass das die Union eher bei der Bundestagswahl Stimmen gekostet hat.
Ich frage mich jetzt, warum der Sturm der Entrüstung gerade bei dieser Lobbyorganisation, dem Verband der Familienunternehmer, so hochgekocht ist. Das war ja nun eigentlich ein Verband, ist es immer noch, der sich klar gegen die AfD bzw. deren Position ausgesprochen hat. Und der parlamentarische Abend war ja eigentlich eine Petitesse. Drei AfDler wurden eingeladen, einer ist gekommen, das war der Live-Erik Holm. Der sitzt im Bundestag, ist der Wirtschaftsexperte der AfD und bewirbt sich für das Amt des Ministerpräsidenten in Mecklenburg-Vorpommern. So schlecht sieht es übrigens auch gar nicht bei ihm aus. Er ist knapp bei 40% Zustimmung mittlerweile. Und das ist jetzt nun irgendein gesellschaftlicher Akteur, auf den man vielleicht nicht so hohe Erwartungen setzen sollte, so ein Wirtschaftsverband wie einer politischen Partei. Und dennoch war die Empörung da besonders groß. Und das muss man, glaube ich, mal erklären. Warum war das so?
Tja, meine Wahrnehmung ist, dass diese Debatte seit langer Zeit vor allem mit moralischen Argumenten geführt wird. Also diese, jetzt mal, wenn man das auf einen anderen Begriff jetzt drastisch zuspitzen will, die Nazi-Keule gegen die AfD. Ich würde vermuten, dass die eher der AfD genutzt hat, dass die auch zu einer Selbstradikalisierung der AfD beigetragen hat. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die natürlich eben nicht nur moralisch sehr erhaben ist, sondern vor allem auch intellektuell bequem. Also wenn ich eben jemanden so ausgrenzen kann, brauche ich mich inhaltlich mit dem nicht auseinanderzusetzen. Und jetzt ist sicherlich im eher Mitte-Links-Spektrum der Verdacht gegen jedwede wirtschaftsnahe Organisation oder auch gegen Unternehmen sehr groß. Und diese Vergleiche wurden ja auch schon gezogen, dass das also ähnlich sei, wie die Nazis an die Macht gekommen seien mit der Unterstützung der Wirtschaft, was eben übrigens historisch auch nicht so richtig ist. Und diese Debatte ist einfach völlig aus dem Ruder gelaufen. Und es ist einfach ein sehr schmaler Grat, auf dem wir da wandeln, weil wir auf der anderen Seite, glaube ich, alle auch kein Rezept gegen die AfD haben, was da wirklich wirkt. Also das ist, wenn wir das hätten, würden wir jetzt nicht hier sitzen, weil wir vermutlich Besseres zu tun hätten. Also das wäre zumindest bei mir jetzt der Fall. Und eben alles, was da bisher versucht worden ist, hat also zumindest auch das Rationale an Argumentieren gegen die AfD, auch in ökonomischer Hinsicht, wo es manifeste Gründe gibt, das hat bisher nicht geholfen, sondern offenbar wird die Partei gewählt und schneidet in Umfragen gut ab, eben obwohl man da sehr, sehr viel Gründe gegen sie finden könnte. Und diese Ratlosigkeit macht dann möglicherweise die eher moralische Ausdeutung wieder besonders attraktiv.
Ich würde erwidern, dass meiner Meinung nach die veröffentlichte Empörung besonders groß war. Ich glaube, in der Bevölkerung, ob jetzt einer der vernünftigeren AfD-Abgeordneten bei so einem parlamentarischen Abend war oder nicht, das interessiert die meisten Leute, glaube ich, nicht so sehr, wie es dann verschiedene Medienberichte und auch Kampagnen nahelegen. Und das fand ja auch schon im Oktober statt, wenn ich mich nicht täusche. Also die Empörung war ja nachgeordnet. Und ich glaube, es war der Chef von, Geschäftsführer von DM, der gesagt hat, ich möchte mich nicht von linken Kampagnen wie der von Kampakt irgendwie zu einem Statement bewegen lassen. Also ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen veröffentlichter Meinung und wie es halt wirklich eigentlich in der Bevölkerung ankommt.
Kampakt, muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, ist eine aktivistische Organisation. Ich habe mich mal umgesehen auf deren Homepage. Die sagen, sie könnten Millionen von Menschen mobilisieren für ihre Zwecke und haben sich...
Das machen sie auch sehr erfolgreich.
Sehr Geschäftsmodellen sehr erfolgreich.
Ja, und auch mit dem Nazi-Vergleich arbeitet diese Organisation. Warum haben die so einen Einfluss?
Kriegen halt genug Spendengelder. Die waren ja auch beim Jugendkongress in Gießen bei der AfD-Jugend mit dabei und die sind halt komplett...
Aber draußen vor der Tür, nicht drinnen im Saal.
Ja, genau. Aber die sind halt sehr geübt darin, mit ihre Finanzen einzusetzen, um Stimmung gegen solche Entscheidungen zu machen. Und das funktioniert dann ganz gut. Also es kocht dann hoch auf Social Media. Bei DM, Rossmann und Co. häufen sich dann die Kommentare, wie könnt ihr nur mit Nazis und so weiter. Und dann ziehen halt Unternehmen Konsequenzen. So läuft es ab.
Wie sollen sich denn Unternehmen überhaupt jetzt zur AfD stellen? Also es bleibt ihnen ja kaum etwas anderes übrig. Wir haben ja schon besprochen, die Politiker sitzen auf der lokalen Ebene überall. In der Belegschaft sind sie sicherlich auch. Unter den Kunden wird es auch einige geben, die der AfD ihr Kreuzchen machen und die Taschentücher oder die Schuhe oder die Pflegeprodukte, die kaufen sie dann eben auch bei Rossmann oder DM. Welche Möglichkeit oder welche Verpflichtung hat denn da ein Unternehmer in so einer Situation? Kurz, ich schüttel mit dem Kopf, das hört man jetzt nicht, also müssen Sie es begründen. Ja,
ich denke, wenn ich alles richtig verstehe, sind wir immer noch nicht am Thema. Ne?
Was ist denn das Thema?
Ich dachte, es sei die Brandmauer und über die reden wir ja, dann, so mit, wie ich jetzt versucht habe, sie zu definieren, eben nicht. Das war das Kopfschütteln. Und deswegen würde ich sagen, Unternehmer, denen steht es grundsätzlich selbstverständlich frei, sich zu politischen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, zu verhalten, wie sie wollen. Ja? Das funktioniert ganz ohne Sagen. Herr Bergmann hat angesprochen, dass es aus dem genuinen Gewinninteresse, das Unternehmen ja nun berechtigterweise verfolgen, möglicherweise nicht immer nur klug ist, so stark auf die AfD-Karte zu setzen. Aber ich glaube, von einem Kontaktverbot spricht jetzt hier sowieso niemand. Deswegen scheint mir das eher so der unkontroverse Bereich zu sein. Und dass darüber dann sozusagen diese Debatten, die in Deutschland ja gerne mal ein bisschen wie F-Jugendfußball, ne, der Ball rollt, alle rennen auf den Ball, dann fährt hinten irgendwo ein Zug vorbei und alle gucken zum Zug, ja, dass die Debatten so verlaufen. Das Ändern wird sich jetzt auch bis auf Weiteres nicht ändern. Ja, das ist die Figur des Moralspektakels. Es ist halt einfacher, da eine klare Meinung erst recht in sogenannten sozialen Medien zu ventilieren, als irgendeinen konkludenten Handlungsvorschlag vom Stapel zu lassen. Aber ich fände es schade, wenn wir jetzt hier im vermeintlichen Premium-Rundfunk dieser Debatte im Endeffekt nur hinterherhecheln. Deswegen, ich glaube, Unternehmer sind da in einer gewissen Klemme. Ja, das gebe ich gerne zu. Aber ich fürchte auch leider, dass wir das hier nicht ändern und dass man über manche Dinge am besten aus meiner Sicht, die würde ich jetzt nicht beschweigen, aber sie sozusagen medial noch aufzujassen, das wäre jetzt so gar nicht mein Ansatz.
Der Titel dieses Forums in SWR Kultur lautet Brandmauer ohne Fundament schafft die AfD den Durchbruch. Brandmauer ohne Fundament. Das Fundament wäre ja da, wenn es einen Verbotsantrag gäbe, dann hätte man etwas, wo man sich juristisch klammern könnte. Jetzt gibt es einen Verfassungsschutzbericht, der nicht veröffentlicht werden durfte. Dann wurde er durchgestochen, dann wurde er zurückgezogen. Das klingt nicht nach einem stabilen Fundament. Ist das das Hauptproblem, Herr Kurs?
Ja, danke. Das Hauptproblem ist jedenfalls auch, dass man sehr so stark glaubt, sich an juristischem, ich glaube, festzuhalten war gerade Ihre Wortwahl. Wir reden ja über Politik und es geht um Politik und die ist im Kern nicht juristisch. Und so ein Verbotsverfahren, wenn es denn stattfände, was ich ehrlich gesagt persönlich jetzt nicht hoffe, wäre auch kein juristisches. Ja, natürlich formal, ja, aber am Ende wäre das eine genuin politische Frage und die hätte politische Konsequenzen, bevor juristisch irgendetwas entschieden wäre. Und diese politischen Konsequenzen kann niemand wollen. Ich frage mich gerade, ob sie die AfD wollen kann. Höchstens die AfD, aber sonst jedenfalls niemand aus meiner Sicht. Deswegen werden wir wahrscheinlich, wenn Sie so wollen, jetzt wieder zurück auf Start mit Ihrer Frage. Wir müssen das Ganze schon politisch lösen. Und da, wie gesagt, gibt es gute Gründe zu sagen, gesetzgeberisch arbeiten wir entweder nicht mit der AfD zusammen oder wenn überhaupt, lassen wir eigene Vorschläge. Die AfD nehmen wir es billigend in Kauf, um es juristisch zu sagen, die AfD da mitstimmen zu lassen. Und Koalitionen geben wir um keinen Preis ein. Da gibt es auch Evidenz dafür, dass das tatsächlich etwas ist, was Parteien im Allgemeinen und die CDU im Besonderen viele Wählerstimmen kosten würde, wenn sie sozusagen in der Hinsicht meinen würden, da, wo man von der Brandmauer sprechen kann, die einzureißen. Alles andere, wie gesagt, sind genuin politische Fragen, die man politisch lösen muss und die nicht so klar, wo ich nicht so klare Antworten drauf habe. Vielleicht die anderen in der Runde, ich nicht.
Diese momentane Ratlosigkeit ist natürlich ein bisschen bedrückend, weil wir im kommenden Jahr fünf Landtagswahlen haben. Wir haben zwei Kommunalwahlen und wir haben, das hat keiner auf die Reihe. Das hat keiner auf die Reihe, aber ist auch ein wirtschaftliches Thema. Wir haben die Betriebsratswahlen. Von März bis Mai werden in den Betrieben die Personalräte gewählt. Und da sitzen dann auch Leute, die auf den Listen der Rechtspopulisten sitzen. Also wir haben da eine gewaltige Frage, sage ich mal, vor uns und müssen sie beantworten, sonst beantwortet sie sich irgendwie von selbst. Und mit dieser Perspektive, Frau Achterberg.
Ja, das sind die politischen Realitäten, der die Debatte hinterherhinkt. Sie hatten nach dem Verfassungsschutz gefragt. Also ich blicke insgesamt eher kritisch auf diese Behörde. Es gibt ja auch einschlägige Literatur dazu von Ronen Steinke von der Süddeutschen und Matthias Brotkorb, ehemaliger SPD-Landesminister, der den deutschen Verfassungsschutz als Gesinnungsbehörde bezeichnet. Und ich fand dieses Gutachten zur AfD, also das hat meiner Meinung nach mehr Schaden angerichtet, als einem Verbotsverfahren zu helfen, wenn das das Ziel war. Das waren ja mehrere hundert oder tausend Seiten. Und wenn man sich die durchgeblättert hat, da standen Sachen drin, die sind fragwürdig. Vielleicht sind die geeignet, so Stichwort ethnischer Volksbegriff, die Partei verbieten zu lassen. Also falls ich katastrophal fände, jetzt Demokratie theoretisch, aber die mögen dafür geeignet sein. Das war dann aber in einem Meer von Sachen, die Leute zu Hause am Frühstückstisch sagen. Also einfach freie Meinungsäußerungen und die man einfach öffentlich nachschauen kann. Dafür braucht man keine Behörde. Von daher fand ich das nicht hilfreich und ich glaube auch so dieses Etikett gesichert rechtsextremistisch, das hat halt, also man hat es ja auch gesehen noch bei dieser Aufregung um das Potsdamer Treffen, Korrektivrecherche, da gab es einen Dip, also einen Fall in den Umfragen für die AfD, da haben die Schaden genommen kurzzeitig und dieses Verfassungsschutzgutachten, das hat den Wählern gar nichts mehr ausgemacht, also sie sind inzwischen, wie die Parteichefin Alice Weidel es sagt, immunisiert dagegen.
Ich würde da auch, also ich habe mir das Material auch mal angeguckt, ich zitiere da gerne die ganzen SPD-Innenminister aus den Ländern, die mit einer einzigen Ausnahme alle gegen das Verbotsverfahren sind. Wenn man sich das Material anguckt, ist auch hochgradig zweifelhaft, ob das wirklich lang wird. Und wenn man das jetzt politisch durchdenkt, selbst wenn ein Verbotsverfahren Erfolg haben sollte, selbst dann, was passiert denn mit den Wählern? Ja. Das gibt ja eigentlich dieser Viktimisierungsthese, dieser Opfertheorie, die AfD eben auch vertritt, ja wirklich einfach, das ist Wasser auf die Mühle. Das ist das eine. Das andere ist, wo kaum jemand drüber nachdenkt. Selbst wenn die AfD verboten würde, die Politiker könnten allesamt als Freie wieder antreten. Also dann kapern die halt die Tierschutzpartei. Und dann haben sie halt die Tierschutzpartei im nächsten Bundestag irgendwie mit 25% oder 30%. Das ist einfach nicht durchdacht. Und insofern fand ich eben, was, Herr Kossow, habe ich Sie gerade verstanden, wenn man sich jetzt das mal so ein bisschen aus der politischen Konkurrenzperspektive anguckt. Meine Vermutung ist, das große Problem, was wir momentan haben, es hat halt am Ende für eine ganz schwache, ehemals große Koalition im Bund gereicht aus Union und SPD, die übrigens auch wieder eine Dreierkoalition ist, weil die Union besteht eben auch aus CDU und CSU. Das ist immer übersehen worden. Das bringt aber so seine Probleme mit sich. Die haben 12%, die haben 12 Stimmen Mehrheit. Das ist wahnsinnig wenig. Und sie haben eine SPD dabei. Da will ich jetzt gar nicht über so Wahlergebnisse des armen Lars Klingbeil reden, der dann eben 64,9% auf dem Parteitag bekommt, obwohl sich vorher keiner beschwert hat, sondern da ist ein Bundestagswahlergebnis von 16,4%. Das ist geblieben von der ehedem stolzen Sozialdemokratie. Und das Einzige, was die da noch als einigendes Band drumherum bekommen, ist, dass sie jetzt alle, weil der Antifaschismus das Einzige ist, was die Partei im Wesenskern noch hat, was sie darum bekommen, jetzt sind wir zu 100% dafür, die AfD zu verbieten. Und das ist gewissermaßen politischer Selbstmord aus Angst vor dem nahenden Tod.
Genau, also wenn ich da direkt einhaken darf, da sind wir jetzt, glaube ich, beim Kern des Problems und dem Thema der Sendung, wie ich es verstehe, angekommen. Was tun? Wir sind uns einig, das Verbotsverfahren ist es nicht. Die ganzen juristischen Tricks, nach dem Motto, ein bisschen so analog zur Amazon-Demokratie. Ne? Hier schnell bestellen und morgen kommt das oder morgen geht das weg, die AfD. Ja, das kriegen wir alles nicht hin. So, was tun wir? Es ist ein echtes Dilemma. Die SPD reagiert nicht hilfreich, das würde ich auch sagen, sich daran so zu klammern. Letztes einigendes Element, Gegnerschaft zur AfD, das wird nicht reichen, das wird die SPD auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit, den sie beschreitet, eher weiter voranbringen. Gucken wir also vielleicht zur Partei, die am wichtigsten, deren Rolle in dem Ganzen am wichtigsten ist. Das ist die CDU aus meiner Sicht oder die Union, ja, zwei Parteien aus meiner Sicht. Und die steht, das muss man, glaube ich, erstmal, bevor wir uns im Einzelnen darüber auseinandersetzen, ganz klar benennen vor einem echten Dilemma. Ja. Wir können, also wenn das jemand von Ihnen beiden hinbekommt, oder dann ist das super, dann freue ich mich, dann haben wir das geklärt heute Abend. Aber es ist aus meiner Sicht wirklich, hat man zwei schlechte Lösungen vor der Nase und muss die weniger schlechte am Ende wählen. Und die sind dann eben tatsächlich diese Brandmauer, ne, nennen wir sie nochmal so, wirklich aufzuweichen und sei es situativ, gesetzgeberisch mit der AfD auf eine oder andere Art und Weise, damit meine ich, sie mitstimmen zu lassen oder sogar zu ihren Anträgen zuzustimmen, gemeinsame Sache zu machen oder sogar Koalitionen einzugehen. Und ganz kurz, warum ich das für ein Dilemma halte, und dann können wir gerne diskutieren, was jetzt der bessere Weg ist oder eben strikt weiter ab sich zu grenzen. Das sind ja, glaube ich, die drei Alternativen, die man im Wesentlichen hat. Bevor wir da diskutieren, was klug oder nicht klug ist, würde ich kurz auch eine Studie zitieren, die im Erscheinen noch ist, aber die mir Kollegen freundlicherweise schon haben zukommen lassen, wo einfach mal, und da gibt es noch so ganz wenig Evidenz erst dazu, wo gefragt wurde, ein Umfrageexperiment gemacht wurde im Vorlauf der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und es wurden über 2000, also es ist repräsentativ, Wähler mit CDU-Kandidaten konfrontiert, zu denen sie sich äußern sollten, die entweder eben für die strikte Ausgrenzung der AfD sind, für gesetzgeberische gemeinsame Sache. Und diese Dinge wurden ihnen gezeigt. Und überraschenderweise kam dabei raus, die CDU verliert so oder so. Ne? Sie verliert aber stärker, geringfügig stärker in dem Moment, wo die Kandidaten Offenheit signalisieren. Das ist das Dilemma, vor dem die CDU steht. Ne? Die AfD kann im Endeffekt nur gewinnen, jedenfalls kaum verlieren. Und die Union verliert nach links oder nach rechts. Was ist jetzt sozusagen klüger? Da treffe ich drei Kollegen, kriege ich vier Antworten. Und deswegen würde ich die Frage jetzt erstmal aufwerfen, bevor ich auch nur suggeriere, sie beantworten zu können.
Jetzt sind wir gespannt.
Also vielleicht kann man da noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ein ganz großes, oder um dieses Dilemma für die Union noch zu vervollkommnen, was sich in den neuen Bundesländern lange schon abgezeichnet hat, war, dass sie nicht in der Lage, also dass sie eigentlich durch diesen, also ich will nicht sagen dankbar angenommen haben, aber dass sie alleinig für die Aufrechterhaltung und die Renovierung der Brandmauer zuständig sein sollen. Also dieser Satz von Friedrich Merz, das war ja noch bevor er Parteivorsitzender wurde, dass er die AfD-Wahlergebnisse halbieren würde, das war das Annehmen davon. Und es ist natürlich in diesem Fall ist der Begriff mal angebracht, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eben von allen Parteien. Und das, was eben vielfach von anderen Parteien gespielt wird, ist, dass alleinig die Union dafür zuständig ist und dass sich das auch am Ende an der Union entscheidet, während man lustigerweise eben auf kommunaler Ebene tatsächlich, also bei den wenigen Durchbrüchen, die es gegeben hat, durch die Brandmauer, Begriff hin, Begriff her, das eben tatsächlich alle Parteien betroffen hat. Und das vergrößert das Dilemma noch. Und in der Tat kann man dann auch noch mal, es ist, glaube ich, nicht nur ein Dilemma der Union, wenn man das weiterdenkt, wir haben nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt Landtagswahlen. Das kann passieren, dass die AfD dort mit einem Ergebnis von etwas mehr als 40% nur absolute Mehrheit der Mandate bekommt. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben, also die AfD verfehlt das knapp und Sie müssen mit einem ganz schwachen Unionswahlergebnis und einer SPD, die dann einstellig sein wird, mutmaßlich unter Tolerierung der Linkspartei und des BSW, da eine Regierung zimmern. Da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie zu. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das gut fürs Land sein würde. Und auf der anderen Seite ist mir zumindest nicht bekannt, ich habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt, dass nach der Landtagswahl in Thüringen, wo es ja auch keine Mehrheit gegeben hat. Also in Thüringen haben wir ein parlamentarisches Patt eben dieser Brombeer-Koalition und der AfD und der Linkspartei von 44 zu 44, dass auch nur in einem irgendwo mal bei der Union darüber nachgedacht worden ist, ob man jetzt mal sagt, es gibt einen klaren Wahlsieger. Das ist eben die AfD mit Björn Höcke, extremer Landesverband, alles keine Frage. Aber dass man sagt, okay, dann versuch du mal, was du zusammenbekommst. Wir haben es nicht geschafft, jetzt guck du mal, der hätte wahrscheinlich auch nichts hinbekommen. Und dann geht das Dilemma.
Öffentliche Empörung wäre natürlich enorm gewesen, hätte die
Union das gewusst. Ja, klar, das ist keine Frage. Ich verstehe das auch nicht. Ich meine, den Satz wollte ich gerade noch machen. Das Dilemma für die CDU ist ja auch, ne, dass sie nicht mal das diskutieren kann. Also stellen Sie sich mal vor, im CDU-Bundesvorstand würden Szenarien diskutiert, was passiert eigentlich nach den Landtagswahlen im nächsten Jahr, also insbesondere in Sachsen-Anhalt, wo es vermutlich wirklich zum Spur kommen wird. Das ist wirklich Pest oder Cholera.
Ja, den steht noch der Schock mit
Kramp-Karrenbauer
in den Nacken.
Nach 5 Minuten ist das rausgetwittert oder beziehungsweise nach 5 Minuten ist das per SMS raus und wird journalistisch getwittert. Und eine Viertelstunde später steht Kampakt vor der Tür und projiziert an die Siegessäule, ganz Berlin hasst die CDU.
Ja. Frau Achterberg, ich meine, was ist jetzt eigentlich mit dem Wundermittel, wir müssen die AfD inhaltlich stellen? Ich habe den Satz häufiger gehört, in vielen Talkshows, in Kommentaren habe ich ihn gelesen, von Politikern in Interviews, wir müssen die AfD inhaltlich stellen. Offensichtlich tut man es aber nicht.
Funktioniert halt schlecht, wenn man mit Bärbel Baas und Lars Klingbeil koalitionieren muss.
Die sind
muss.
Schuld.
Die SPD ist halt schon nicht kompromissbereit an vielen Stellen. Man hat es jetzt beim Rententhema gesehen. Ich meine, Friedrich Merz war beim Deutschlandtag bei der Jungen Union und musste da Abbitte leisten vor den Jüngeren. Und Lars Klingbeil ist zeitgleich beim Landesparteitag Baden-Württemberg und sorgt noch für die Schlagzeile. An diesem Entwurf wird sich nichts mehr ändern. Also eine helfende Hand für seinen Kanzler und Koalitionspartner war da auf jeden Fall nicht in Sicht. Ich glaube, es ist insgesamt langfristig schlimmer für die CDU, für die Union, wenn sie ständig sich in Mitte-Links-Koalition verbiegen muss, als wenn sie mal nach Optionen sucht, mit der AfD Mehrheiten im konservativen Lager zu finden. Weil, wollen viele nicht wahrhaben, aber wenn man jetzt, bleiben wir mal bei der Bundestagswahl, die Programme vergleicht, jetzt kann man immer noch mal sagen, Björn Höcke hat ganz andere Pläne für Deutschland, als im Wahlprogramm steht, aber dann gibt es inhaltlich mehr Überschneidung natürlich zwischen Union und AfD als SPD, Grüne und Linke natürlich, von denen sie sich dann in den Ländern, die Tendenz geht dahin, tolerieren lassen müssen, wenn sie noch Koalition bilden lassen wollen.
Ist aber dann zu Ende gedacht, die Brandmauer gehört eigentlich mitten in die AfD und nicht zwischen AfD und Union.
Sozusagen.
Also das würde die Union ihre Existenz kosten.
Und das wäre auch schön, aber die AfD ist professionell genug, um sich in dem Sinne mitten durch sie hindurchgehenden Brandmauer jetzt nicht auseinanderdividieren zu lassen.
Das hat ja zuletzt Meuthen versucht und ist gescheitert, wie auch Petri gescheitert ist, wie auch Lucke gescheitert ist.
Ich glaube, wir sehen eine 10-jährige Radikalisierung der Parteien.
Das ist schon Wunder, nicht? Alle rechten Parteien in Europa werden eigentlich ein bisschen mittiger, nur unsere rechte Partei wird immer rechter.
Naja, weil bei uns eben diese Kooperationen tatsächlich noch ausstehen und sie tun es eben aus Gründen. Sie haben Frau Achterberg zu Recht angesprochen, sozusagen auf einer instrumentellen Ebene gibt es diese Nähen. Ja, das ist auch, das zeigen ja auch die Auswertungen von Parteiprogrammen. Da gibt es nichts zu diskutieren, aber es gibt natürlich neben instrumentellen auch prinzipielle Erwägungen. Und da muss man sich eben also mindestens ganz ernsthaft fragen, sozusagen, ob das Demokratieverständnis von führenden AfD-Politikern, und da würde ich jetzt ehrlich gesagt niemanden ausnehmen. Na, da lasse ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Brandmauer durchlaufen. Alice Weidel, die einem da einfallen könnte, ist jemand, der auf jeden Fall in einem Maße dem Affenzucker rhetorisch gibt, dass aus meiner Sicht es vollkommen nachrangig ist, ob sie im Kern eigentlich eine Libertäre ist und überhaupt keine völkische. Ja, aber sie sozusagen bedient die völkische Klaviatur in demselben Maße, hat sich an Björn Höcke schon rangewanzt, als andere noch dachten, Meuthen, Sie haben ihn angesprochen, dann noch dachten, man könne die Leute in der Partei marginalisieren. Lange Rede, aus der prinzipiellen Perspektive steht das Dilemma halt dann doch wieder da. Und es stellt sich der CDU, sie steht da eben aus der Hinsicht nicht am Pranger sozusagen, aber sie steht im Fokus, das vielleicht noch zu Ihnen, Herr Bergmann, weil sie eben die Partei ist, die ideologisch an die AfD grenzt, ja, und weil sie die relativ stärkste Partei im gemäßigten Lager ist. Das also, macht sie
aber
dazu.
Aber den Punkt muss man schon machen. Also Sie haben natürlich völlig recht, dass eben auf einer prinzipiellen Ebene, was Demokratie, Fragen von Demokratie angeht, die AfD für die Union niemals ein Partner sein kann. Aber auch die programmatische Nähe, die Frau Achterberg gerade skizziert hat, ja, das ist in einzelnen Positionen, aber wenn Sie das mal durchgehen, also gerade jetzt bei der Union, die sich ja immer noch als eine Partei der wirtschaftlichen Vernunft besteht, ne, die Grundsatzfragen, also Stichwort EU und Euro, ja, also ja. Da ist oder Feierabend, die Rente, ne? Die Rente, ja, die AfD will zu 70% vom letzten Netto, und zwar vom letzten Netto, gehen? Ne, ja, so. Ja, ja. Also das heißt, da ist der Rentenstreit, der jetzt gerade in der Koalition ausgetragen wurde, in Lars Lüfting gegen gewesen, Fachkräftesicherung, da gibt es schon wirklich manifeste Unterschiede, ja, und das muss man auch dazu sagen, also insofern gäbe es genug, wo man die inhaltlich stellen kann, allein es verfängt nicht. Und dann kommt natürlich auch noch der Punkt dazu, ist die AfD eine Programmpartei oder letztlich eine Partei, die davon bestimmt wird, was dann den radikalen Rand an Aussagen des Spitzenpersonals markiert. Und wenn man sich die Parteigeschichte jetzt anguckt über 12 Jahre, und da hatten Herr Ihm Sie ja gerade dankenswerter drauf, also darauf hingewiesen, der Unterschied zu den ganzen anderen Schwesterparteien in Europa, also wo man vergleichen kann, ist, die AfD hat sich immer weiter radikalisiert. Und die Radikalisierung ist nicht über Programme erfolgt, sondern über Aussagen von einzelnen Politikern, die dann letztendlich in den Mainstream der Partei eingesickert worden sind. Und insofern sehe ich nicht, also auch diese, also halte ich das, die Union würde es ihre Existenz kosten. Und eine Minderheitsregierung auf Bundesebene unter Tolerierung von der AfD, also ich weiß, dass es da Leute gibt im versprengten Rand der Union, die über sowas nachdenken. Das halte ich für vollkommenen Wahnsinn.
Frau Achterberg, Sie waren ja auch schon auf einigen AfD-Parteitagen. Sie haben sich die Partei mal aus der Nähe angeguckt und mal offen gefragt, so atmosphärisch, wie ticken die im Augenblick? Gauland hat ja mal gesagt, der Ehrenvorsitzende, das sei ein gäriger Haufen. Hat er so ein bisschen aufgehört zu gären mittlerweile? Oder kocht er geradezu über im Augenblick, um im Bild zu bleiben? Und dazu noch gefragt, diese vielen verschiedenen Positionen, Rente mit 70% Haltelinie statt 48 und die anderen wirtschaftlichen Positionen, diese Kritik zum Euro und. Da gibt es doch auch viele Leute mit Sachverstand, die wissen, dass ihr eigenes Parteiprogramm irreal ist. Aber wie diskutieren die das denn intern?
Also ich habe ja das Privileg, sowohl zu CDU-Parteitagen gehen zu dürfen, als auch zur AfD. Und das sind schon auch die Jugendtagungen, also Deutschlandtag versus Neugründung der Generation Deutschland, heißt jetzt der Neujugendverband in Gießen. Zwei komplett verschiedene Angelegenheiten, das muss man wirklich so sagen. Also atmosphärisch, der Ton bei der AfD, der ganze Sound bei den, es passieren ja auch ganz langweilige Sachen bei Parteitagen, die ganzen Anträge, die vorgelesen werden, dann gibt es ein Hin und Her. Der Sound ist rauer und trotzdem haben sie aber schon Oberwasser. Und ich würde sagen, es ist, also der Kern der Partei ist immer noch so ein gieriger Haufen, aber man hat es geschafft, sich zu professionalisieren. Ich sage professionalisieren, nicht mäßigen. Und es ist auch ein Gewinn von Frau Weidel, würde ich sagen. Es ist so, das ist die Spitze der Partei, ne? Jetzt gerade, wenn man auf den Jugendverband guckt, also den größten Applaus gab es für Remigration und es gab dann einen Nachwuchspolitiker, der des Jugendverbands, der hat dann Björn Höcke zitiert, der einen Spruch aus der Hitlerjugend zitiert und so weiter. Und dafür gab es, wie so oft, keine Konsequenzen. Konsequenzen gibt es ja eher selten. Es gibt ein Beispiel, wo CDU, AfD und FDP waren das in Thüringen zu einer Mehrheit gefunden haben in der Opposition. Es war damals, als man die Grunderwerbssteuer gesenkt hat. Und das wurde aus der Parteispitze nicht sanktioniert. Also da gäbe es ein Beispiel, wo das so stattgefunden hat. Es war meiner Meinung nach eine sinnvolle Maßnahme und das könnte sich in den Ländern theoretisch wiederholen. Also jetzt, weil wir ganz viel darüber debattiert haben, dass das die Union sprengen würde, wenn das mal so passiert. Das ist jetzt ein Einzelfall, aber
also wenn Sie das institutionalisieren würden, also Herr Kurs hatte ja gerade darauf das Dilemma der Union hingewiesen, eben ob sie sich, wenn sie sich, also wo sie dann verlieren würden in diesem Experiment. Aber bei allem, was wir wissen, würden sich die Hälfte der Unionswähler mit Abscheu und Empörung und vermutlich auch die Hälfte der Mitglieder abwenden, wenn sowas institutionalisiert würde. Dass sowas in Einzelfragen immer mal vorkommt und zum Teil übrigens auch aus Versehen, also auch das, was hier Ende Januar im Bundestag passiert ist, das ist nach meiner Lesart auch ein bisschen fehlendes Handwerk gewesen. Da sind
also Söder hat das sehr kritisiert, dass der Wahlkandidat damals
mit da sind halt drei einzelne Männer in einer sicherlich auch emotionalen Ausnahmesituation, das hatten Sie ja eingangs auch geschildert, was da passiert war, sind die da reingelaufen und hatten dann nicht hinreichend in die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages geguckt. Das ist ja, also ob sowas passieren sollte, sei mal dahingestellt, aber es ist so, fußballerisch kann man auch mal sagen, zuerst hatten wir kein Glück und dann kam Pech dazu.
Ist es so, dass die AfD auch eigentlich ein Interesse hat, diese Brandmauer hochzuhalten? Wir haben ja häufiger jetzt darüber gesprochen, dass es diese Zwickmühlensituation gibt. Wir kennen das beim Mühlespiel. Es ist vollkommen egal, ob man den Stein nach links oder rechts schiebt. Man hat auf jeden Fall immer gewonnen. Das scheint im Augenblick die politische Konstellation zu sein. Aber was die machen ist, sie halten ja immer so das Türchen zum ganz rechtsextremen Rand offen. Ja, der Siegmund in Sachsen-Anhalt, da ruft der eine Sieg und der Saal ruft Mund und das klingt irgendwie wie Sieg Heil, zumindest phonetisch. Und es wird nur gesagt, das ist das nicht, das meinen wir nicht so. Ja, dann heißt es jetzt bei Höcke, Jugend muss durch Jugend geführt werden. Und dann sagen alle, ja, es ist ja eigentlich doch eher so ein Slogan, der auch irgendwie die HJ beschäftigt hat. Und sagen, nö, das meinen wir jetzt nicht so. Ja, bei Alice Weidel, da hat man dann mal gesagt, Alice für Deutschland, ja, mit Reminiszenz auf Höcke, der sowas Ähnliches gesagt hat. Das hat sie dann aber nicht mehr wiederholt. Und man hat immer das Gefühl, die spielen so ein bisschen mit dem ganz, ganz rechten Rand. Würden sie diese Tür einfach zumachen, wären wir wahrscheinlich doch in einer anderen Situation. Dann würde die Anschlussfähigkeit zur Union ja nicht mordsmäßig wachsen, aber schon ein bisschen mehr gegeben sein.
Es würde der Union Futter nehmen, wenn sie das mal lassen würden. Ich habe jetzt gerade einen Kommentar für die NZZ geschrieben, solange die AfD diese rechtsextremen Codes und Signale, und die sind fast immer doppeldeutig, man kann sich immer hinterher rausreden, solange sie das duldet, wird sie mit den etablierten Parteien auf Bundesebene und auch auf absehbare Zeit auf Landesebene mit jetzt Ausnahmen bestätigen die Regel nicht koalieren können. Und ich glaube, Frau Weidel wäre gern Meloni und sie scheitert aber daran, weil sie dann zu sehr Angst hat vor diesem offiziell aufgelösten Flügel um Björn Höcke. Aber sie traut sich noch nicht, ich glaube auch mit Hinblick auf die Landtagswahlen, die Machtfrage zu stellen. Und langfristig wird sie das aber tun müssen, wenn sie wirklich mitregieren wollen. Wenn sie nur Stimmungsmacher hinter der Brandmauer sein wollen, dann braucht sie das nicht. Aber so werden sie auf jeden Fall nicht koalitionsfähig.
Wir haben ja jetzt eigentlich eine ganze Menge Doomsaying, wie man wohl sagt, betrieben. Vielleicht mal eine
Untergangsgerede.
Man traut sich ja kaum optimistischere Perspektive.
Fünf auf Landtagswahlen, Kommunalwahlen.
Genau, ich weiß.
Und haufenweise Probleme, ich zähle sie jetzt gar nicht erst auf.
Ich tue es jetzt trotzdem. Ja. Wir haben jetzt verschiedene Dinge angesprochen. Ich fand ganz wichtig, dass es eben auch viele handfeste Politik, was Herr Bergmann sagte, ganz handfeste Politikfelder gibt, wo die AfD wirklich mit utopischen Positionen unterwegs ist. Das ist das eine. Und dann diese rhetorische Aufrüstung, die eben auch ein Riesenthema ist. Und es könnte, um gleich noch eine martialische Metapher vom Stapel zu lassen, eben auch sein, dass die AfD sich ein Stück weit zu Tode siegt. Schauen wir uns mal das Politikfeld an, was auch ausweislich aller Umfragen die Leute wirklich gerade am meisten emotional umtreibt, ist nach wie vor Migration. Da ist mein Eindruck, ich lasse mir jetzt gerne hier in der Runde widersprechen, dass die politischen Entscheidungen, die in der letzten Zeit getroffen worden sind, wirklich sehr in die Richtung der Mehrheitsmeinung, die kritisch auf die eine oder andere Art und Weise Migration gegenübersteht, entgegenkommen. Und dass dort es zu hoffen ist, dass viele Dinge in eine Richtung gehen, die alle Leute, die nicht sich von ganz rechten Parolen sozusagen angezogen fühlen, auch auf eine Weise gutieren können. Es ist ja paradoxerweise so, dass in der Bundesregierung die Leute, die am wenigsten reden, auch am meisten machen, hat man schon den Eindruck. Ich höre von Alexander Dobrindt kaum irgendwelche tagespolitischen Einwürfe, Meinungen und sonstigen Ankündigungen, die dann am Ende nicht eingehalten werden, sondern im Endeffekt sehe ich von ihm relativ viel Handwerk, das auch durchaus teilweise das auf Entscheidungen der Ampelkoalition zurückgeht.
Führt uns jetzt eigentlich zum nächsten Thema, was wir in einem anderen Forum machen, nämlich die Effizienz und Effektivität von Politikern in unserer Regierung. Aber ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben noch ganz wenig Zeit und ich möchte auch den anderen beiden gerne noch einen Blick in die Kristallkugel gönnen.
Aber man darf hoffen, dass der AfD ein bisschen die Themen ausgehen. Darauf wäre es hinausgelaufen. Danke, dass Sie mich zur Kürze zwingen. Ja.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man natürlich auch sehen muss, dass selbst in Ostdeutschland in den Umfragen die AfD noch keine Mehrheit hat. Das ist am Ende sind über 50% der Deutschen eindeutig im demokratischen Spektrum versammelt.
Frau Achterberg.
Wir haben jetzt, die Debatte drehte sich relativ viel darum, wie die AfD denn zu bekämpfen sei und was die Union alles machen muss, was ein bisschen unter den Teppich fällt, ist, dass Sie haben es eingangs erwähnt, dass jeder Vierte die eben wählt. Und ich glaube, langfristig lässt sich das nicht ignorieren. Das wäre undemokratisch.
Und damit endet unser Forum hier in SWR Kultur mit vielen offenen Fragen zum Thema Brandmauer ohne Fundament. Schafft die AfD den Durchbruch? Nächstes Jahr wissen wir mehr. Es diskutierten hier Beatrice Achterberg, sie ist Redakteurin bei der NZZ oder Redaktorin, richtig, wie das in der Schweiz heißt, mit Dr. Knut Bergmann vom IW Köln, Politikwissenschaftler bei diesem Wirtschaftsinstitut und Professor Michael Koos von der Universität Lüneburg, auch er Politikwissenschaftler, die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm, das bin ich und Ihnen dreien herzlichen Dank für die Diskussion.